Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Kurier to Hear. Ihre Zeitung zum Hören.
Heute mit mir, Fabiola Noll. Sie hören Kurierartikel vom 8. November 2021.
Die Lehren aus dem Schnitzelsturm. Wenn es um die Bedürfnisse des Menschen geht, ist er auch bereit, den Schweinehund zu überwinden und impfen zu gehen. Leitartikel von mir, Richard Grasl, aus dem Kurier vom Montag, dem 8. November 2021. Irgendwie hatte die Neuauflage von Wetten, dass am Samstagabend etwas Tröstliches. Es war, als wäre die Zeit vor Corona stehen geblieben, und das mögen die Zuseher. Thomas Gottschalk glänzte, vergaß wie immer die Namen einiger Gäste. Michelle Hunziker war adrett und schlagfertig. Eine große Show aus einer schönen Zeit. Auch das Klimaproblem war zwar damals schon evident, denn wir verzeichneten bereits eine Reihe heißester Sommer aller Zeiten. Doch wir schenkten dem Thema so viel Beachtung wie dem angeblich jährlich aus China kommenden Killer-Virus. Dieses wurde uns Jahr für Jahr angekündigt. Nur gekommen ist es nie, bis Corona kam. Und wir trotzdem zu wenig Schutzmasken, Ausrüstung und Pläne hatten. Seit heute geht ein Graben durch die Gesellschaft. Ungeimpfte müssen draußen bleiben, aus Gasthäusern, Stadien, Kinos und beim Friseur. Arbeiten gehen darf man als Ungeimpfter gerade noch. Der Graben ist furchtbar, aber er ist unumgänglich. Jeder kann sich durch einen Stich entscheiden, ein Stückchen davon zuzuschütten. In ganz Europa steigen die Infektionszahlen dramatisch, außer dort, wo es eine hohe Durchimpfung gibt. In Frankreich sind 90% der Erwachsenen geimpft, die Inzidenz beträgt 55, etwa ein Zehntel jener in Österreich. In den USA denkt man über eine Impfverpflichtung für Schüler nach. In Deutschland sprechen sich 57% für eine Impfpflicht für alle Erwachsenen aus. Deutsche Zeitungen titelten am Wochenende mit »Wieder nichts gelernt«, die Süddeutsche Zeitung, und »Der dritte Winter der Ratlosigkeit«. Die Welt. Auch in Österreich sind sich Politiker und Experten nicht sicher, ob die am Freitag verkündeten Maßnahmen ausreichen, um einen neuen Lockdown für alle zu verhindern. Vizekanzler Koglers Antwort auf die Impfpflichtfrage in der ORF-Pressestunde war zwar weiterhin ein Nein, aber das kam vom grünen Parteichef auch schon mal deutlicher und nicht im Konjunktiv nach langer Nachdenkpause. Die Impfung ist und bleibt wohl das einzige Mittel, wie wir das Coronavirus halbwegs unter Kontrolle bringen können. Der sollte es die Regierung nun zur höchsten Priorität erklären, die Quote in die Höhe zu bringen. Seit dem Schnitzelsturm am Wochenende auf die Impfbusse im ganzen Land sieht man, dass durch das Ansprechen bestimmter Bedürfnisse die Menschen doch bereit sind, den inneren Schweinehund zu überwinden. Sogar kühle Rechner wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr sprechen sich mittlerweile für Impflotterien wie im Burgenland aus. Bei Kosten eines zweimonatigen Lockdowns von 2 Milliarden Euro könne man sogar 200 Millionen Euro Gewinn ausschütten, schreibt er in einem Gastkommentar im Standard. Und wenn wirklich alles nichts hilft, wird man auch über eine Impfpflicht reden müssen. Diese wurde viel zu früh verworfen, doch auch hier könnte die Politik nun mutiger werden. Denn eine Impfpflicht gab es schon und sie wäre rechtlich auch zulässig. Sonst werden wir auch den 4. und 5. Lockdown-Winter erleben. Wetten, dass?
Neuer Bundesstaatsanwalt. Experten legen erste Skizze vor. Von Raffaela Lindorfer. Und im Streit um das Ibiza-Verfahren springt ein Tiroler ein. Ein Kurierartikel vom 8. November 2021. Seit Juni berät eine Expertengruppe einmal im Monat darüber, wie er oder sie aussehen soll. Der neue Bundes- bzw. Generalstaatsanwalt. Ein erster Bericht wurde bei der Oktobersitzung behandelt. Im Ministerium arbeitet man gerade am Feinschliff. Noch im November soll der Zwischenbericht an die Parlamentsfraktionen gehen. Ein Abschluss ist für Sommer 2022 geplant. Fix ist noch nichts, wird gegenüber dem Kurier betont. Das Papier sei nur ein erstes Meinungsbild der Experten. Relativ einig sei man sich in folgenden Punkten. Fachliche Voraussetzung für den Job soll eine Richterausbildung sein, die auch zum Staatsanwalt befähigt. Die Person soll Erfahrung in der Ermittlungs- bzw. Gerichtspraxis haben, die internen Abläufe kennen und in Justizkreisen anerkannt sein. Die Bestellung soll durch den Bundespräsidenten erfolgen, und zwar auf Vorschlag eines Expertengremiums. Der Bundesstaatsanwalt soll für einen möglichst langen Zeitraum bestellt werden, überlegt werden 12 Jahre. Das entspricht der Dauer, für die auch die Rechnungshofpräsidentin bestellt ist. Welche Aufgaben die neue Justizspitze übertragen bekommt, ist noch unklar. Derzeit berichtet ein Staatsanwalt, wenn er in einem Strafverfahren eine Anklage oder eine Einstellung plant, an die zuständige Oberstaatsanwaltschaft, die das Vorhaben an das Justizministerium weiterleitet und absegnen oder per Weisung korrigieren lässt. Das letzte Wort hat die Justizministerin, also eine Politikerin. Sie soll nun an der Weisungsspitze durch den Bundesstaatsanwalt ersetzt werden, der auch größere Ermittlungsschritte überwacht. Offen ist, ob neben der Fachaufsicht auch die Dienstaufsicht, also die Personalagenten, dorthin wandert. Soweit zu den internen Kontrollmechanismen bei Strafverfahren. Was die externe Kontrolle betrifft, ist man sich im Expertengremium bis auf wenige Gegenstimmen einig. Das Parlament soll den Bundesstaatsanwalt erst bei abgeschlossenen Verfahren kontrollieren dürfen, keinesfalls bei laufenden, wie die ÖVP zuletzt gefordert hat. Man hat beim Ibiza-U-Ausschuss ja gesehen, wie stark die Ermittlungsbehörden unter Druck kommen, wenn Abgeordneten Einblick in laufende Verfahren haben und jeder Ermittlungsschritt in den Medien ausgebreitet wird, sagt ein Mitglied des Gremiums zum Kurier. Dass U-Ausschüsse parallel zu manchen Strafverfahren laufen, wird sich aber weiterhin nicht vermeiden lassen. Apropos Ibiza-U-Ausschuss. Dort war das zerrüttete Verhältnis zwischen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSDA und ihrer Fachaufsicht der Oberstaatsanwaltschaft Wien, OSDA, ein Aufregerthema. Im Justizministerium hat man nun reagiert. Die Aufsicht über die Ibiza-Causa wurde einem Oberstaatsanwalt aus Innsbruck übertragen. Dazu gehören auch die Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und 9 weitere Beschuldigte in der Inseraten-Affäre. Der Innsbrucker Kollege ist der Wiener OSDA Dienst zugeteilt, aber weisungsfrei gestellt, erklärt eine Sprecherin des Ministeriums dem Kurier. Das heißt, die OSDA Wien, oft Widersacher der WKSDA, darf sich nicht in die Arbeit des Innsbruckers einmischen. Er berichtet direkt an das Justizministerium. Diese Regelung gilt nur für die Kausen rund um den Ibiza-Verfahrenskomplex der WKSDA. Sie wurde einvernehmlich erarbeitet. Wie verhandelt eigentlich eine Weltkonferenz? Von Bernhard Gaul. 197 Staaten müssen sich jetzt einigen. Ein Kurierartikel vom 8. November 2021. Bei der Klimakonferenz sind 197 Vertragsstaaten vertreten. Aber wie kommen die Staaten zu Beschlüssen? Wie wird mit 197 Vertragsparteien verhandelt? Alle Staaten gleichzeitig sind nur im Plenum, quasi dem Parlament der Klimakonferenz vertreten. Dort beginnt alles. Dort endet die Konferenz, im besten Fall mit der Zustimmung zu substanziellen Beschlüssen. Aber verhandelt wird in zahlreichen Untergruppen, den Ausschüssen. Und das klappt auch nur, weil sich die Staaten untereinander organisieren und zu Gruppen oder Blöcken zusammenschließen. Der größte Block sind die Schwellenländer und sie nennt sich G77 plus China. Das sind inzwischen 134 Staaten, von Indien bis Chile, Indonesien, Pakistan, Singapur bis Simbabwe. Dann gibt es die am wenigsten entwickelten Staaten, die vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten, die Allianz der Inselstaaten, die sehr lose Umbrella-Gruppe mit Australien, Russland, USA, Kanada und Japan, die Basic-Gruppe mit Brasilien, Südafrika, Indien und China. Manche Staaten gehören mehreren Gruppen an und dann noch die arabische und afrikanische Gruppe und die EU. Diese Gruppen schicken jeweils einen Verhandler in die verschiedenen Untergruppen. Dort wartet der Vorsitz mit einem ersten Textvorschlag, was am Ende eigentlich rauskommen soll. Fast alle Wörter stehen anfangs in Klammer, zum Beispiel so. Klammer, alle Vertragsstaaten, Klammer, verpflichten sich, Klammer, streben an, bis zum Jahr, Klammer, 2050, auf den Einsatz von, Klammer, fossilem Öl, Klammer, fossilem Gas, Klammer, Kohle, Klammer, für die Mobilität, Klammer, für die Raumwärme, Klammer, und für die Industrie, zu, Klammer, verzichten. Und dann wird in tage- und nächtelangen Verhandlungen jedes Wort in Klammer besprochen. Die Wörter ausgetauscht, manchmal Satzteile gelöscht, manchmal Gliedsätze angehängt. Dann müssen die Verhandler natürlich Rücksprache mit ihrer jeweiligen Gruppe halten, ob das Ergebnis passt. Wenn nicht, muss die Untergruppe erneut verhandeln, bis keine Klammer mehr übrig bleibt.
In der Falle. Aus Hainovka, Sandra Lumetzberger. Im polnisch-belarussischen Grenzgebiet kommen Flüchtlinge weder vor noch zurück. Sie stecken in den Wäldern fest. Eine Kurierreportage vom 8. November 2021. Weder ein Anruf, eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht. Immer wieder schaut Said, Name geändert, auf sein Handy, geht vor den Stufen zum Krankenhaus auf und ab. Seine Mutter wird hier in Hainovka, einer 20.000 Einwohnerstadt nahe der polnisch-belarussischen Grenze, behandelt. 12 Jahre musste der 33-Jährige warten, um sie wiederzusehen. Knapp 15 Minuten durfte er vorhin mit ihr reden. Es geht ihr gut, das Bein ist geschwollen, erzählt er knapp. Was nun mit ihr passiert, wohin sie gebracht wird, kann ihm niemand sagen. Seit 18 Tagen sucht der gebürtige Kurde aus Syrien, der seit 2010 in Österreich lebt, seine Eltern. Beide sind von Syrien aus in die weißrussische Hauptstadt Minsk geflogen und wollen über Polen nach Europa. Seit August versuchen dies tausende Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika. Doch die polnischen Grenzbeamten lassen ihnen keine Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, und drängen sie zurück. Teils mit Gewalt, wie Menschenrechtsorganisationen berichten. Sie sprechen von einem völkerrechtswidrigen Akt, Polen von Grenzverteidigung. Im Wald sind die Menschen auf sich allein gestellt, denn auch die belarussischen Grenzer lassen sie nicht mehr zurück. Mindestens 7 Flüchtlinge sind laut polnischer Regierung bereits an Erschöpfung und Unterkühlung gestorben. Einige haben es weitergeschafft, etwa mit Schleppern nach Deutschland. Die Bundespolizei registrierte im Oktober ca. 5.300 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus. Wie viele Menschen in den Wäldern ausharren, kann keiner genau sagen. Isabella, eine Aktivistin, die mit Said vor dem Spital wartet, weiß nur, wie oft einige zurückgeschickt werden. Bis zu 20 Mal, berichtet die 26-Jährige. Sie gehört zu einer Gruppe, die Flüchtlinge mit Essen, Trinken und Kleidung versorgt. Ein Rennen gegen die Grenzbeamten, ergänzt ihre Kollegin. Polen hat dort den Ausnahmezustand verhängt und eine Sperrzone errichtet. Nur Anrainer dürfen hinein. Hilfsorganisationen und Presse wird der Zugang verwehrt. Wer sich dem Gebiet nähert, bekommt eine SMS. Die polnische Grenze ist abgeriegelt, belarussische Behörden erzählen Lügen, geh zurück nach Minsk, nimm keine Pillen von belarussischen Soldaten, heißt es darin. Polen wirft Belarus vor, die Menschen nach Europa zu locken. Die EU geht von einer Vergeltungsaktion für Sanktionen aus. Menschen wie Saids Eltern werden so zum Spielball. Vor dem Spital in Hainovka wartet er weiter auf Informationen über ihren Verbleib. Mittlerweile sind Reporter gekommen. Said zieht sich die Maske hoch, will auf keinen Bildern gezeigt werden, aus Sorge um seinen Bleiberechtsstatus. Dann fällt sein Blick erneut aufs Handy. Zu seinem Vater hat er gerade keinen Kontakt und weiß nur, dass er noch im Wald ist. Er wird es schon schaffen, murmelt Said. Um seine am Bein verletzte Mutter macht er sich größere Sorgen. Zuspruch und Hilfe bei der Übersetzung bekommt er an diesem Tag auch von Eva Ernst-Zietzitsch, außenpolitische Sprecherin der österreichischen Grünen. Die gebürtige Polin ist in die Region gefahren, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Die EU darf den Kopf nicht in den Sand stecken und so tun, als würden die Polen das für sich alleine lösen können, sagt sie. Was das Land mache, sei völkerrechtswidrig und menschenrechtswidrig. Man könne keine Pushbacks legalisieren und Menschen im Wald ihrem Schicksal überlassen. Auf dem Weg in die Grenzregion hört man auch Stimmen, die das befürworten. Es gibt hier Menschen, die bereit sind zu helfen, aber auch solche, die anderen den Tod wünschen, erklärt wiederum Samir. Der gebürtige Algerier lebt seit 6 Jahren in Polen und arbeitet für die Polizei, manchmal als Übersetzer. Er kommt gut mit ihr aus, fragt aber auch, was sie mit den Leuten machen, die sie aufgreifen. Es gehe ihnen gut, heißt es dann. Wenn er an die Videos denkt, die er bekommt, bezweifelt er das. Die EU will nichts tun, sie könnte ja, glaubt er. Viel Zeit bleibe nicht. Sind die Menschen noch im Dezember und Jänner in den Wäldern, werden sie erfrieren. Sorgen, die auch Said und die Helfer umtreiben. Er hat inzwischen erfahren, dass seine Mutter aus dem Spital weggebracht wurde, angeblich in ein Erstaufnahmezentrum in der Sperrzone. Im Konvoi der Abgeordneten Ernst Zietzic machen sie sich auf den Weg. Der Weg führt auf einer Landstraße durch den Wald. Es ist stockfinster. Das stechende Blaulicht der Polizei bricht die Dunkelheit. Die Beamten wollen die Papiere sehen und den Grund für die Einreise hören. Nach langen Erklärungen hilft schließlich ihr Diplomatenpass, um weiterzukommen. Angekommen bei der Grenzbehörde ist aber auch der nutzlos. Letztlich fühlt sich niemand zuständig, eine Auskunft über Saids Mutter zu geben. Am Ende eines zermürbenden Tages wählt er erneut ihre Nummer. Kein Signal. Er glaubt, dass sie in den Wald zurückgeschickt wurde. Dreimal ist das schon passiert, sagt er. Seine Stimme stockt. Er will noch hierbleiben und die Suche nach seinen Eltern nicht aufgeben.
Metallerabschluss. Wer wie viel von der Gehaltserhöhung bekommt. Ein Beitrag von mir, Simone Höpke. Die Branche hat mit einem Gehaltsplus von 3,55% den Auftakt in die Herbstlohnrunde gegeben. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Die Agenda Austria sieht den Staat als Sieger. Wie gut der Metallerabschluss ist, hängt ganz davon ab, wen man fragt. Arbeitgeber sprechen von einem Abschluss an der Schmerzgrenze. Arbeitnehmerverhandler von einem guten Gesamtpaket. Und die Agenda Austria ätzt, dass es bei den Verhandlungen vor allem einen Gewinner gibt. Den Staat. Aber der Reihe nach. In der Nacht auf Sonntag haben sich die Verhandler auf einen Lohnabschluss von plus 3,55% geeinigt. Besonders die Lehrlinge sollen mehr bekommen. Die Lehrlingsentschädigungen werden, abhängig vom Lehrjahr, um durchschnittlich 5,5% nach oben geschraubt. Zudem steigen Aufwandsentschädigungen um 2,5%. Bei der Schichtarbeit wurde für die Zulagen ein Etappenmodell über mehrere Jahre vereinbart. Für die 1200 Betriebe der Branche wurden Erleichterungen bei den Rahmenbedingungen für Wochenend- und Feiertagsarbeit erzielt, um Auftragsspitzen besser bewältigen zu können. Die Agenda Austria rechnet nun vor, dass ein durchschnittlicher vollzeitbeschäftigter Arbeiter in der Metallbranche heuer 3.124 Euro brutto im Monat verdient. Nach der beschlossenen Lohnerhöhung würden 2,8% oder knapp 70 Euro mehr netto auf dem Konto landen. Die Steuer- und Abgabenlast würde dagegen um 4,4% oder knapp 100 Euro monatlich steigen. Aus Sicht von Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, wiederholt sich damit ein alljährliches Schauspiel. Während sich Gewerkschaften und Arbeitgeber ein öffentlich wirksames Feilschen um jede Zahl hinter dem Komma liefern, steht der Gewinner im Hintergrund längst fest. Der Staat bekommt immer mehr als die Beschäftigten. Egal, wie hoch der Abschluss ausfällt, ärgert sich Schellhorn. Wegen der schleichenden Steuererhöhung nehme die Steuerbelastung auch für jene Lohnerhöhungen zu, die nur die Inflation abdecken, kritisiert der wirtschaftsliberale Think Tank. Auch wer real nicht mehr verdiene, zahle trotzdem immer höhere Steuern. Eine solche kalte Progression wäre in der Schweiz oder in Schweden undenkbar, findet Schellhorn. Dort würden die Beträge, ab denen die jeweiligen Steuersätze greifen, mit der Inflation mitwachsen. Schellhorn, so wie sich das für die zivilisierte Volkswirtschaft auch gehört. Anders sieht das der Steuerexperte Gottfried Schellmann. Der Abschluss sei fair und angebracht. Österreichs Stärke sei ein einheitliches Gewerkschaftssystem mit modellierenden Teilgewerkschaften. Schellmann, so etwas wie den ÖGB hat kein Staat. Konkurrenzierende Organisationen, wie etwa die deutsche Lokführergewerkschaften, gibt es in Österreich nicht. Unbestritten ist, dass der Metaller Kollektivvertragsabschluss richtungsweisend für die Lohnrunden anderer Branchen ist. Etwa für die personalintensive Handelsbranche mit ihren rund 500.000 Beschäftigten, die ab 11. November in die dritte Verhandlungsrunde startet. Heuer kommt zu den Verhandlungen noch ein altes Schreckgespenst. Die sogenannte Lohnpreisspirale.
Steigen die Gehälter, schlägt sich das in der Kalkulation der Unternehmer nieder. Sprich, sie kalkulieren höhere Lohnkosten in ihre Preise ein, was die Preise für den Konsumenten in die Höhe treibt. Das wiederum führt dazu, dass die Inflation steigt, weshalb die Gewerkschaft im nächsten Schritt wieder höhere Gehälter fordert. Kurz, die Preise und die Löhne schaukeln sich gegenseitig nach oben. Die Spirale dreht sich also nach oben.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Feldhamster. Das tägliche Ohrwaschel auf Seite 1. Heute von mir, Simone Höppke. Der Winter ist lange. Das weiß jeder Feldhamster. Bis zu 4 Kilo Samen und Körner schleppt er als Wintervorrat in seinen Bau. Und damit vom Feld. Das hat seit jeher zu Streitereien mit den Nachbarn oben, den Bauern, geführt. Entspannt hat sich das Verhältnis erst, als der Hamster sich vom Acker gemacht hat. Seit Bauern mit Erntemaschinen die Felder quasi absaugen, bleibt schlicht nichts mehr für den Hamstervorrat übrig. So gesehen ist es nur fair, dass der EuGH jetzt die Rechte der Feldhamster gestärkt hat. Ihr Bau darf nicht gestört werden, sagt der EuGH kürzlich und gibt damit einer Baufirma Beton. Diese hatte bei einem Straßenbau mindestens 2 Hamsterbaueingänge zerstört und sich damit einen Rechtsstreit mit dem Magistrat der Stadt Wien eingetreten. Jetzt hat der EuGH präzisiert, dass der Hamsterbau selbst dann nicht zerstört werden darf, wenn der Hamster gar nicht daheim ist. Er könnte ja zurückkommen. Wie wahrscheinlich das ist, das soll das Verwaltungsgericht klären.
Euroland ist finanziell abgebrannt. Von Michael Bachner. Die Euro-Finanzminister müssen neue Defizit- und Schuldenregeln finden, an die sich endlich jemand hält. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel pocht auf die ungeliebte Rückkehr zur Haushaltsdisziplin. Ein Kurierartikel vom 8. November 2021. Der Euro-Stabilitätspakt hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Aber auch jene Phasen wie im Zuge der Finanzkrise, in der schon von mehr als 10 Jahren nahezu alle Staaten gegen die Defizit- und Schuldenregeln verstießen und Sanktionen ausblieben. Jetzt ist es wieder soweit. In der Pandemie wurden alle Regeln über Bord geworfen bzw. ausgesetzt. Die Euro-Länder können sich derzeit nahezu unlimitiert verschulden. Daher bestehen EU-Kommission und einzelne Länder auf eine Reform des Pakets. Die neuen Spielregeln sollen ab 2023 greifen. Erwartungsgemäß herrscht weitgehend Uneinigkeit darüber, wie sie lauten könnten. Aktuell haben 7 der 19 Euro-Länder durch die horrenden Corona-Kosten Staatsschulden jenseits der jährlichen Wirtschaftsleistung, sprich mehr als 100% vom Bruttoinlandsprodukt. 60% wären eigentlich erlaubt. Ja genau, eigentlich. Österreich steht mit seinen mehr als 80% zwar keineswegs als Klassenbester da, gehört aber in Person von Finanzminister Gernot Blümel zu jenen frugalen Ländern, die bei jeder Gelegenheit auf die strenge Einhaltung des Pakets pochen. Wie jetzt wieder beim Treffen der Finanzminister in Brüssel. Auf der Seite Blümels finden sich vor allem frühere Hartwährungsländer wie Deutschland. Zuletzt äußerte sich die scheidende Kanzlerin Angela Merkel betont skeptisch über eine Aufweichung des Pakets. Zusätzliche Flexibilität, also neue Ausnahmen, fordern Länder wie Frankreich, um Investitionen in den Klimaschutz herausrechnen zu dürfen. Weil Paris darunter auch den Ausbau der Atomkraft versteht, sind heftige Debatten vorprogrammiert. Andere Länder wollen wiederum Corona-Hilfsprogramme herausrechnen. Das ist viel eher mehrheitsfähig, weil solche Ausnahmen für Krisenzeiten schon immer Teil des Stabilitätspakets waren. Aber vom Prinzip her und für die Zukunft gedacht, machen harte Kriterien, an die sich niemand hält, überhaupt Sinn? Sollte zum Beispiel das Schuldenlimit von 60% nicht längst der Realität angepasst und auf 100% angehoben werden, wie das die Experten des Euro-Rettungsschirms vorschlagen? Ex-WIFO-Chef Christoph Badelt, der nun den Fiskalrat leitet, plädiert für größere Flexibilität. Er sagt im Gespräch mit dem Kurier, ein Schuldenziel macht natürlich Sinn, aber wir brauchen ein kluges Set an Anpassungsregeln, das die Länder fordert, aber auch nicht überfordert. Unrealistische Ziele wie Schulden von beispielsweise nur 60% für Italien machen nicht wirklich Sinn. Finanzminister Blümel pocht weiter auf die strenge Einhaltung des Stabilitätspakets und warb dafür am Wochenende auch in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine. Sein Argument lautet, es herrscht Hochkonjunktur, aber nicht weniger Euro-Länder würden weiter munter Schulden machen. Blümel, in Wachstumsphasen permanent Schulden zu machen, ist Bequemlichkeit. Man solle doch auf Österreich schauen, wirbt der ÖVP-Politiker. Der Schuldenabbau sei hierzulande eingeleitet. In Österreich werde bis 2025 wieder ein Staatsschuldenniveau von nur noch knapp über 70% erwartet. Bis dahin sei auch die Rückkehr zu einem strukturellen Nulldefizit geplant. Sobald es wirtschaftlich wieder möglich ist, müssen wir zu einer verantwortungsvollen Budgetpolitik zurückkehren und unsere Schulden wieder abbauen. In Österreich haben wir den ersten Schritt in diese Richtung gesetzt, indem wir mit unserem Budget unsere Schuldenquote Richtung 70% des BIP senken, meint Blümel. Die Frage ist freilich, wie es mitten in der vierten Corona-Welle mit den heimischen Staatsfinanzen tatsächlich weitergeht. Welche Hilfen also beispielsweise der Tourismus neuerlich brauchen wird, wenn aufgrund der Rekordneuinfektionen und drohenden Reisewarnungen etwa aus Deutschland die Winterbuchungen massiv einbrechen. Etliche Branchenvertreter aus Hotellerie und Gastronomie haben diesbezüglich Forderungen deponiert. Auf entsprechende Nachfrage des Kurier versucht Blümel zu beruhigen. Wir haben ein paar Hilfsmaßnahmen, die noch laufen, etwa den Verlustersatz, die Garantien, die Corona-Kurzarbeit oder auch die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie. Wir haben also Vorsorge getroffen und auf Basis der aktuellen Wirtschaftsprognosen gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die bestehenden Möglichkeiten nicht ausreichen. Zuletzt wären die Wirtschaftsprognosen sogar nach oben revidiert worden, argumentiert der Finanzminister und versichert, es gibt derzeit keinen Grund anzunehmen, dass es sich massiv verschlechtern wird. Das ist die Ausgangslage, auf Basis dessen wir das Budget erstellt haben. Natürlich kann sich das auch wieder ändern. Wir haben aber im vergangenen Jahr gezeigt, dass wir mit unseren Instrumenten flexibel und schnell auf neue Rahmenbedingungen reagieren können. Lueger-Denkmal wird vom Antisemitismus reingewaschen. Von Patrick Wammerl. Stadt Wien plant bis 2023 eine künstlerische Umgestaltung. Ein Kurierartikel vom 8. November 2021. Mittlerweile ist es eher ein Mahn als ein Denkmal. 20 Meter ragt die Bronzestatue auf dem Dr. Karl-Lueger-Platz in der inneren Stadt in Wien in den Himmel. Das Bemerkenswerte daran, das Denkmal huldigt einem Bürgermeister mit antisemitistischen Zügen. Nach Jahren kommt in der Frage des Umgangs mit dem umstrittenen Karl-Lueger-Denkmal Bewegung. Die Stadt hat eine Grundsatzentscheidung gefällt, wie es mit der Statue für den früheren Wiener Bürgermeister und bekennenden Antisemiten weitergehen soll. Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, SPÖ, kündigte im Fachkreis zum Lueger-Denkmal und gegenüber der APA eine künstlerische Kontextualisierung an. Was das genau heißen soll, ist noch völlig offen. Denn die entsprechende Ausschreibung, die vom stadteigenen KÖR Kunst im öffentlichen Raum abgewickelt wird, wird erarbeitet und wohl erst im Herbst 2022 fertig sein. Kaup-Hasler rechnet damit, dass erst 2023 das Siegerprojekt von einer Jury prämiert und danach mit der Umsetzung begonnen werden kann. Die Stadt hatte im Mai zu einem runden Tisch mit rund 40 Teilnehmern geladen, um die unterschiedlichen Positionen und Stakeholder zusammenzuführen. Interessant war, dass am Ende klar wurde, dass die Extrempositionen nicht möglich sind, sagt Kaup-Hasler. sprich der Ist-Zustand nicht belassen werden kann, aber ein Totalabriss auch nicht in Frage kommt. Fraglich ist, welche Eingriffe im Einklang mit dem Denkmalschutz stehen. Der gesamte Prozess soll eine Art internationaler Prototyp dafür sein, wie eine Stadt mit so einem Denkmal umgehen kann. Der Schande-Schriftzug am Sockel wird vorerst dort belassen, denn eine chemische Reinigung würde nur die ohnehin schon angegriffene Substanz weiter beschädigen. Ich habe auch keine Lust, Steuergeld zu verschwenden, dass wir es putzen, sanieren und 2 Tage später ist es wieder beschmiert, erklärt die Wiener Kulturstadträtin. Sie stellte ihre Pläne Sonntagabend bei einem mehrstündigen fachlichen Gedankenaustausches zum Thema Lueger-Denkmal vor. Fahrstreifen für Fahrgemeinschaften von Lisa Pingerer. Elisabeth Czeronek wurde für ihre Forschung ausgezeichnet, durch die es bald weniger Stau auf Österreichs Straßen geben soll. Ein Kurierartikel vom 8. November 2021. Pendler, die morgens am Weg zur Arbeit und abends auf dem Weg nach Hause im Stau stehen. Viele Österreicher, die in Ballungsräumen leben oder arbeiten, finden sich montags bis freitags in dieser Rolle wieder. Laut einer Auswertung von GPS-Daten des niederländischen Navigationsgeräteherstellers TomTom verbringen Wiener Pendler im Durchschnitt 115 Stunden pro Jahr im Stau. Das entspricht mehr als 14 vollen Arbeitstagen. Was uns nur Zeit kostet, hat für die Umwelt fatale Folgen. Ein Viertel der Emissionen in Europa stammt aus dem Verkehr. In Österreich ist es sogar ein Drittel. Das soll sich ändern. Elisabeth Czeronek, Projektleiterin für Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit bei der Trafility GmbH in Graz, forscht an Mobilitätslösungen, die Bequemlichkeit und Emissionsvermeidung unter einen Hut bringen sollen. Für ihre Arbeit kürte sie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vor kurzem zur Femtech-Expertin des Monats. Eine Auszeichnung, die Frauen aus Forschung und Technologie würdigt. Auf Österreichs Straßen gibt es immer mehr Verkehr. Die Kapazität wird also knapp. Will man sie erhöhen, so hat man beispielsweise die Möglichkeit, die Autobahn um einen Fahrstreifen zu erweitern, hält Czeronek fest. Mehr Kapazität sei allerdings mit der drohenden Klimakrise kaum vereinbar. Deshalb setze man in der Verkehrsplanung nun auf Alternativen. Die zentrale Frage, die wir uns stellen, ist, wie stellen wir Mobilität mit der bestehenden Infrastruktur bestmöglich sicher? Gemeinsam mit der ASFINAG geht Czeronek dieser Frage nach. Aktuell untersuchen wir Möglichkeiten, wie Autobahnnutzern in Österreich Anreize gegeben werden können, Fahrgemeinschaften zu bilden oder auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. So sollen vielbefahrene Autobahnabschnitte entlastet und Staus reduziert werden. Den Ausbau von Autobahnen verhindern und gleichzeitig Verkehrsteilnehmern zu Fahrgemeinschaften motivieren. Das könne laut Czeronek mit eigenen Fahrstreifen für mehrfach besetzte Autos erreicht werden. Dabei handelt es sich um ein Konzept, bei dem Fahrbahnen nur von Autos mit beispielsweise 2 oder mehreren Personen benutzt werden dürfen, erklärt die Expertin. Auch ein Zielgruppenfahrstreifen könne dabei helfen, Staus auf Österreichs Straßen zu verringern. Bei Zielgruppenfahrstreifen werden jene Autos, die auf der Autobahn eine längere Strecke zurücklegen müssen, ohne abzufahren, auf einem Fahrstreifen zusammengefasst, erklärt Czeronek. Wer zum Beispiel von Wien nach Wiener Neustadt unterwegs ist, der könnte so eine durchgehende Fahrbahn benutzen. Dadurch könne der Verkehr laut der Expertin ungehindert fließen. Czeronek betont allerdings, solche Fahrstreifen bräuchten natürlich auch die entsprechende Infrastruktur. Und sie ist nur ein Teil der Lösung. Um Verkehr zu reduzieren und Umweltziele zu erreichen, könne das Auto von der Straße bekommen werden, indem man es durch das Fahrrad ersetzt. Czeronek arbeitet aktuell am Ausbau der Radinfrastruktur in Niederösterreich. Gemeinsam mit dem Land und den Gemeinden schaffen wir die Grundlage für ein attraktives Radnetzwerk, das über Ortsgrenzen hinwegreicht. Dazu identifiziert Czeronek Points of Interest, also Wohngegenden und Gebiete mit einem hohen Beschäftigungsgrad. Dann sehen wir uns an, wie diese Punkte durch Radwege schlau miteinander verbunden werden können. Auch Radhighways hätten das Potenzial, das Radnetzwerk in Niederösterreich zu verbessern. Bei solchen Highways handelt es sich um breite Fahrradstreifen, auf denen Radfahrer besonders schnell und ungestört von anderen Verkehrsteilnehmern von A nach B gelangen können, erklärt Jeronik. Wichtig sei es vor allem, Anreize zum Radfahren zu schaffen. Nur wenn eine attraktive Infrastruktur mit sinnvollen Verbindungen vorhanden ist, hat die Bevölkerung auch die Möglichkeit, auf das Rad als Fortbewegungsmittel umzusteigen. Und dann im Gaswagen zum Ghetto von Thomas Tränkler. Zwei Ausstellungen im öffentlichen Raum von Wien beschäftigen sich mit den Deportationen in der NS-Zeit, die systematisiert im Oktober 1941 begangen wurden. Ein Kurierartikel vom 8. November 2021. Die Fakten sind bekannt und trotzdem immer wieder erschreckend. Im Oktober 1940 brachte Gauleiter Baldur von Schirach bei Adolf Hitler seinen Plan vor, Wien als erste Großstadt im Deutschen Reich, Zitat, judenfrei zu machen. Zunächst im Februar und März 1941 gab es nur vereinzelte Transporte. Am 15. Oktober jenes Jahres verließ der erste Zug mit 1000 Jüdinnen und Juden den Aspanghof mit dem Ghetto Lietzmannstadt als Ziel. Damit begannen die systematisierten und reichsweiten Deportationen. Allein aus Wien folgten 39 Transporte mit Zehntausenden Menschen in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Zum 80. Jahrestag geben gleich zwei Ausstellungen ohne Objekte im öffentlichen Raum darüber Auskunft. Das Haus der Geschichte Österreich erklärt auf 9 Dreieckständern unter dem Titel »Das Wiener Modell der Radikalisierung – Österreich und die Shoah« ausführlich die Vorgeschichte. Etwa mit der 1938 eingerichteten Zentralstelle für jüdische Auswanderung, die sozusagen ein Pilotprojekt war. Natürlich gehen auch die Stellwände im Wiener Hauptbahnhof auf den Antisemitismus vor dem Anschluss Österreichs und die nachfolgenden, Zitat, Arisierungen ein. Im Fokus stehen aber 80 Jahre Deportationen Wien bis Riga. In nur 3 Monaten brachten die NS-Schergen ca. 4200 Jüdinnen und Juden vom Aspanghof ins Ghetto nach Riga. Die meisten Menschen, darunter viele Kinder, wurden nach 8-tägiger Fahrt unter unvorstellbar grausamen Bedingungen unmittelbar nach der Ankunft erschossen. Im Februar 1942 traf der letzte nach Riga abgefertigte Transport am Bahnhof Skirotava ein. Man bot den Menschen, denen der kilometerlange Fußmarsch zum Ghetto zu beschwerlich erschien, eine Fahrt im Lastkraftwagen an. Es handelte sich dabei um getarnte Gaswagen. Von den 1000 aus Wien Deportierten erreichten nur 300 das Ghetto zu Fuß. 400, meist ältere Menschen, wurden im Wald von Rumbula ermordet. Insgesamt überlebten nur etwa 100 Jüdinnen und Juden das Ghetto, die Zwangsarbeit bzw. die Einweisungen in diverse Konzentrationslager. Auf die Frage, warum die Informationstafeln im Hauptbahnhof und nicht auf dem Areal des ehemaligen Aspang-Bahnhofs aufgestellt wurden, erklärte Kuratorin Millie Segal, dass es darum gegangen sei, niederschwellig die Passanten zu erreichen. In der Tat bleiben viele Menschen stehen, um sich über Fakten und die präsentierten Einzelschicksale zu informieren. Die Besucherfrequenz im Totenwinkel des Heldenplatzes zwischen Burgtor und Weltmuseum ist ungleich geringer. Die Schau im Hauptbahnhof, die auch in Riga gezeigt werden soll, entstand als Projekt der Stadt Wien in Kooperation mit den Bundesbahnen und dem Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Jene auf dem Heldenplatz in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften, der Universität Wien sowie dem Verein zur Förderung kulturwissenschaftlicher Forschungen. Sinnvoll wäre es wohl gewesen, die Ansätze zu bündeln und gemeinsam eine große, würdige Ausstellung zu realisieren. Warum im Kontext der Schau das Wiener Modell der Radikalisierung, der aufsehenerregende Skandal um das Bildnis Walli nacherzählt wird, erklärt sich nicht wirklich. Das Gemälde von Egon Schiele aus der Sammlung Leopold wurde im Dezember 1997 in New York beschlagnahmt. Es folgte ein jahrelanger Prozess um die Restitution. Schade also um die vergebene Chance, aber bereits in 5 Jahren gibt es die nächste Gelegenheit. Sie wird auch von jenen, die sich über die Aufarbeitung der NS-Zeit zu profilieren versuchen, genutzt werden.